Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem 22. Dachdecker-Podcast. Wir freuen uns heute, Frau Ann-Kathrin Rieser und Herrn Matthias Meyer von der Firma Creaton begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über Solaranlagen. Aber keine Angst, das soll jetzt kein reiner Verkaufspodcast werden. Das wäre völlig unauthentisch und es macht an dieser Stelle für Michael und mich auch überhaupt keinen Sinn. Wir Dachdecker oder Dachhandwerker sehen uns aber grundsätzlich auch als Partner von Industrie und Handel. Insofern ist es nur richtig und macht auch Sinn, sich auch von dort Wissen und Meinungen einzuholen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind.
Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Natürlich möchte ich auch unsere beiden Interviewpartner von der Firma Creaton begrüßen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Vielen Dank für die Bereitschaft, in diesem Podcast unsere Interviewpartner zu sein. Liebe Ann-Kathrin Rieser, liebe Matthias Meyer, stellt euch doch bitte mal unseren Zuhörern vor.
Hallo Karl-Heinz und hallo Michael und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute mit dabei sein dürfen und unsere Ansicht zusammen mit euch zum Thema Solaranlagen austauschen. Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Rieser, bin jetzt mittlerweile seit 6 Jahren bei der Firma Creaton und verantworte dort den Bereich Marketing, Unternehmenskommunikation und freue mich nochmal wirklich mit meinem Kollegen Matthias Meyer heute hier euch Rede und Antwort stehen zu können.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Meyer. Ich bin seit 12,5 Jahren bei Creaton schon unterwegs, bin verantwortlich für den eigentlich für den gruppenweiten Einkauf der Creaton-Gruppe und nebenbei auch für das neu geschaffene Geschäftsfeld Photovoltaik. Und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, prima. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Es ist auch gar nicht so uneigennützig, denn kleine Vorinformation, vor ungefähr 2-3 Wochen dachte ich drüber nach, wie mein nächstes Auto aussehen wird. Im Mai, Juni, Juli steht wieder ein Fahrzeugtausch bei mir in der Firma an und ich habe tatsächlich länger drüber nachgedacht, was für ein Auto ich mir jetzt zulegen werde. Und man kommt ja eigentlich an Elektro nicht dran vorbei. Und dann war für mich die Frage, wird es vielleicht ein Tesla, reines Elektroauto oder gehe ich eher in den Bereich Hybridauto? Und was mich besonders freut, und das werden wir später in diesem Podcast auch noch drüber sprechen, hat Hybrid ja durchaus für meinen Bereich Vorteile gegenüber einem reinen Elektroauto. Und ich habe mich tatsächlich auch für ein Hybridauto entschieden. Ich fahre tatsächlich meistens nur hier in Freiburg und der näheren Umgebung rum, sodass ich mit einer Reichweite von 50, 70 Kilometern elektrisch ganz gut zurechtkomme und es auch über Nacht relativ gut aufladen kann. Aber das nur am Rande. Blicken wir mal kurz zurück auf das Jahr 2020. Da wurden doch tatsächlich so rund 194.200 Pkw mit einem reinen Elektroantrieb zugelassen. So viele Fahrzeuge wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Verdreifachung der Zulassungszahl. 6% des in Deutschland benötigten Stroms wird von rund 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen erzeugt. Ernüchterung entsteht allerdings durch die rückläufigen Zubauzahlen der vergangenen Jahre. Für 2015 und 2016 wurde ein Zubau von je 2,4 bis 2,6 Gigawatt gefordert. Realisiert wurden tatsächlich Anlagen nur mit einer Leistung von 1,5 Gigawatt. Berücksichtigt man, dass an vielen Orten in Deutschland bei Weitem noch nicht genügend Ladestationen vorhanden sind, obwohl Strom aus Solaranlagen eigentlich bestens dafür geeignet wäre, wie genau, darüber sprechen wir noch, dann widerspricht sich das. Wie beurteilt ihr die Entwicklung?
Ich denke, was unbestritten ist, ist, dass wir uns mitten in der Energiewende befinden, und zwar massiv. Also fossile Energien werden in den nächsten Jahren massiv zurückgebaut. In 2, maximal 3 Jahren sind auch die letzten Kernkraftwerke weg vom Netz. Und ein großer Teil des Energiebedarfs muss und wird zukünftig mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden. Solare Energien ist davon, glaube ich, ein wirklich wichtiger Teil und der Teil, der am stärksten noch wachsen wird in der Zukunft. Wenn man mal den Koalitionsvertrag, der ja auch so ein bisschen Relevanz besitzen sollte, mal als Maßstab nimmt. Daran wurde festgelegt, dass wir bis 2030 65% der erneuerbaren Energien, also erneuerbare Energien am Gesamtstrom haben. Und dafür ist es notwendig, dass PV massiv wächst. Und deshalb kann man schon auch davon ausgehen, dass da ein gewisser Fokus und ein gewisser politischer Druck auch drauf entstehen wird. Aber wenn man mal vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft guckt und die Modellrechnungen mal dafür anwendet, da gibt es eine sehr weite Spanne von dem, was die Experten und die Forscher sagen, was wir in Deutschland an benötigter Leistung brauchen würden. Wenn man mal den Mittelwert, das geht von 120 bis 650 Gigawatt, also eine riesige Spanne. Und wenn man mal einen mittleren Wert, und das Fraunhofer hat das so gerechnet, von 400 Gigawatt bis 2050 annimmt, dann würde das bedeuten, dass wir, weil du ja eben schon auf die Zubauraten eingegangen bist, dass wir jährlich 12 Gigawatt Zubau brauchen würden in der Photovoltaik. Und wenn wir die Altanlagen, die vom Netz gehen werden müssen, mit reinrechnen sogar 13 Gigawatt. Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu den 1,8 Gigawatt, die in den Jahren 2013 bis 2018 jährlich im Durchschnitt zugebaut wurden und den schon gesteigerten 3,9 Gigawatt in 2019, dann sieht man sehr schnell, was für ein massiver Bedarf für Beschleunigung auch hier besteht und dass diese Welle irgendwie immer größer wird, weil wir müssen ja auf die Leistung am Schluss kommen und je länger wir mit niedrigen Zubauraten sozusagen dahin dümpeln, desto größer wird irgendwann das Gap werden. Und Ausbau der Elektromobilität, weil du dann ja auch deinen Teil dazu beiträgst, wird natürlich ein extrem relevanter Faktor sein. Insgesamt ist es nämlich so, dass der private Strombedarf eher rückläufig ist. Der wird eigentlich nur deswegen in Zukunft steigen, weil einerseits natürlich Wärmepumpen sehr viele fossile Energieträger ersetzen werden und auf der anderen Seite eben Elektromobilität noch dazukommt. Diese beiden Faktoren werden sozusagen den Strombedarf auf ein höheres Niveau setzen.
Ja, wobei man dazu auch meiner Ansicht nach noch mal ein bisschen kritisch betrachten muss, denn im Segment der Kleinanlagen, die ja auf Ein- und Zweifamilienhäusern normalerweise verbaut werden und die auch im Regelfall für euch Dachhandwerker am interessantesten sind, muss man das Thema Elektromobilität tatsächlich ein bisschen in Frage stellen, ob das wirklich der entscheidende Faktor ist. Denn zur Ladung eines Elektrofahrzeugs, Karl-Heinz, du hast gesagt, du hast dich für einen Hybrid entschieden, da geht es dann noch eher, werden in der Realität hohe Ladeleistungen benötigt, die bei Kleinanlagen jetzt im Normalfall gesprochen nicht als Überschuss vorhanden sind. Und was man auch noch beachten muss dabei ist, dass natürlich das Fahrzeug nicht immer bei strahlendem Sonnenschein in der heimischen Garage steht und sich so immer durch die PV-Anlage dann auch in Anführungszeichen kostenlos auflädt.
Ja, das ist richtig, aber uns erreichen viele Anfragen auch von Interessenten, die sich jetzt gerade mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen und dann sagen, okay, jetzt wäre es ja eigentlich auch an der Zeit, mal so ein kleines Sonnenkraftwerk auf dem Dach zu installieren, eine PV-Anlage, und dann lasse ich die auch erstmal in dem Glauben, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Und das Thema Photovoltaik, ja, Matthias hat es ja gesagt, das ist ja sehr politisch getrieben und wir erleben ja jetzt quasi so den zweiten Anlauf. Wir haben ja schon mal einen Anlauf gehabt, das war die Hochsubventionszeit. Da ging es ja darum, wie viel Platz hast du auf dem Dach und wie viel kannst du installieren. Und wenn da am Ende des Tages keine zweistellige Rendite rauskam, dann war das Thema Geschichte. Ja, und die Rendite waren sehr, sehr gut. Da wurden auch alles wurde voll eingespeist. Da gab es sehr hohe Einspeisevergütungen. Dann wurde das politisch quasi komplett gekillt. Dann war Photovoltaik weg vom Fenster. Jetzt ist es wieder awok. Jetzt kommt das wieder und das ist auch gut so. Und ich muss dazu sagen, wir haben damals als Dachdeckerhandwerk, und deshalb sehen wir es bitte nach, Ann-Kathrin, wenn du sagst Dachhandwerker, da zucke ich immer zusammen, das tut mir weh. Es gibt einen Dachdecker, es gibt einen Zimmerer und es gibt einen Klempner. Und deshalb, aber ich weiß, dass das so üblich ist, dass wir alle da über einen Kamm geschoren werden. Es heißt dann Dachhandwerk, aber wir sind Dachdecker und es gibt Zimmerer und es gibt die Klempner, wie gesagt. Aber an unseren drei Gewerken ist damals das Thema Photovoltaik mehr oder weniger so ein Stück weit vorbeigegangen. Das muss man ganz klar sagen. Wenige haben sich mit dem Thema beschäftigt, weil es halt auch ein spezielles Thema ist. Ja, also wir haben einmal die Eindeckung. Das ist die Sache des Dachdeckers oder des Zimmerers oder Klempners. Ja, und wir haben einmal die Elektrotechnik. So, und man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Wir Dachdecker oder generell wir Handwerker sind heute Verkäufer. Wir müssen gucken, okay, wie kriegen wir auch so eine Anlage an den Mann? Das heißt, man muss sich auch technisch mit der Materie beschäftigen. Jetzt kommt ihr ja aber auch aus dem klassischen Dachbereich als Industriepartner. Ja, Kreaton ist ja ein Begriff, ist ja ein Synonym für eigentlich für Tonziegel. Ja, und das ist ja auch so euer Schwerpunkt. Da kommt ihr ja eigentlich auch her, habt ja auch tolle Produkte. Ja, und wie kommt ihr jetzt auf einmal darauf zu sagen, okay, jetzt wollen wir zu unserem klassischen Tagesgeschäft, also Dacheindeckungen, jetzt auch noch das Thema Photovoltaik, also Elektrotechnik, bespielen? Was war so die Intention? Was war da euer Plan?
Nee, wir sehen, wir als Kreaton, als Industriepartner sehen natürlich, dass dieser Markt in den nächsten Jahren enorm wachsen wird. Also es ist unbestritten, dass die Konfrontation auch der Dachdecker und der Zimmerer, um es dann deutlich und richtig zu formulieren, dass ihr natürlich sozusagen bei jedem Dach in Zukunft auf dieses Thema baust du mir auch eine PV-Anlage ein, stoßen werdet. Ja, vielleicht nicht bei jedem, aber sicherlich bei jedem zweiten. Und für uns ist es natürlich so ein wichtiger Aspekt zu sagen, wollen wir denn wirklich weiterhin diesen Geschäftszweig an uns als Industrie, aber auch an unserem Kanal, nämlich den Dachdeckern und Zimmerern, dem klassischen Dachhandwerk, vorbeilaufen lassen? Und da dieser Markt eben so massiv wachsen wird, Und immer mehr Dächer damit ausgerüstet werden, wollen wir das Geschäft halt auch ein Stück, zumindest ein Teil davon, dahin zurückholen, wo es aus unserer Sicht hingehört. Und das sind die Dachdecker und die Zimmerer. Nicht alles, also eine Gewerketrennung sehen wir da auch weiterhin, aber nicht zwischen Dachdecker und Solateur, sondern wir sehen die Gewerketrennung zwischen Dachdecker und Elektriker. Dann macht jeder das, was er kann. Der Dachdecker macht das Dach fertig und macht seine Aufgaben hinsichtlich Wasserdichtigkeit und all diesen Dingen. Und der Elektriker macht die Installation im Haus. Und das ist aus unserer Sicht die richtige Gewerketrennung. Und deshalb sind wir, haben wir eben das Interesse, PV-Anlagen auch ja, beim klassischen Dachhandwerk, Dachdeckerhandwerk eben mit reinzukriegen ins Portfolio. Also wir haben uns viele Gedanken dazu gemacht, wie man das eben tun kann und wie wir auch unsere Technik darauf auslegen können. Da kann man sicherlich nachher nochmal genauer drauf. Aber für uns ist das Thema, wir sehen einfach keinen besseren als den Dachdecker und den Zimmerer, weil da ist Sturmsicherheit, Schneefestigkeit, Wasserdichtigkeit, all diese Dinge sind quasi ein Tageswerk. Das ist jetzt nichts, was ich irgendjemandem erklären muss. Und deshalb ist aus unserer Sicht genau dieser Berufszweig, dieses Gewerk, genau das Richtige, um zumindest am Dach die Montage eben zu vollziehen. Und das ist unser Interesse, warum wir das auch tun wollen und in diesen Kanal auch ein Stück weit mit reindrücken wollen.
Ja, wir haben einfach die Intensität gehabt, um Matthias an der Stelle nochmal zu ergänzen, dass eben der Dachdecker und der Zimmerer beim Thema PV nicht an der Seitenlinie steht und eben zuschaut, wie das Geschäft oder der Umsatz dann an Solateure geht, und haben hier eben gesagt, für alle beteiligten Zielgruppen ist es aus unserer Sicht oder muss die Devise sein, alles aus einer Hand. Das ist sehr attraktiv für den privaten Bauherren, wenn ich mich in den Reihen versetze. Er hat nur einen Ansprechpartner für das gesamte Dachgewerk und kann sich da vertrauensvoll an seinen Dachdecker- oder Zimmereibetrieb wenden. Und also sowohl im positiven Fall für die Angebotserstellung, als aber auch natürlich, wenn mal irgendwas schief geht, in Gewährleistungs- oder Garantiefällen. Und für den Dachdecker oder für den Zimmerer ist es aus unserer Sicht interessant, weil einfach klare Zuständigkeiten da sind und er sich eben in dem Fall nicht mit einem Solateur auseinandersetzen muss.
Dabei ist uns natürlich völlig bewusst, dass der Einstieg für die Dachdecker erstmal schon eine gewisse Hürde darstellt. Also jeder hat mehr als genug Arbeit. Wir sind ja jetzt seit über einem Jahr mit diesem Produkt auch am Markt und haben viele Gespräche geführt, viel Feedback bekommen und jeder ist voll bis oben hin und ist froh, wenn er seine Baustellen fertig bekommt. Aber gerade deshalb haben wir uns eben viele Gedanken dazu gemacht, wie wir diese Hürde, diese Einstiegshürde so klein wie möglich gestalten können und wie man eben die Auslegung so bauen kann, dass wirklich niemand Angst haben muss, auch vor den elektronischen Bestandteilen. Und da können wir ja nachher nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, wir von unserer Seite versuchen wirklich die Einstiegshürde niedrig zu setzen und sind dann natürlich bei Bedarf jederzeit auch zur Stelle und zur Hand und helfen bei den ersten Schritten sozusagen, die natürlich immer ein bisschen schwierig sind.
Bevor wir nun uns generell mal noch darüber unterhalten, wie wir das Dachdeckerhandwerk besser unterstützen und motivieren können, müssen wir auch mal noch kurz so ein bisschen über Fachtechnik sprechen. Ich weiß, der Michael ist jetzt schon ganz unruhig auf seinem Stuhl und freut sich drauf, den Sachverständigen voll ausspielen zu können, aber das wird er schon richtig machen. Lasst uns mal kurz über Tesla sprechen. Also ich finde Tesla ja sehr beeindruckend. Ich bin ja eh so ein Elektronik-Nerd und immer ganz schnell dabei, wenn irgendwas modern und neu ist. Und Tesla ist schon ziemlich beeindruckend. Sei es jetzt mit dieser ganzen Satellitengeschichte oder ihren Raumschiffen, die sie gerade bauen. Der Elon Musk macht da schon wirklich abartige Dinge. Aber bleiben wir doch mal bei Tesla und Autos. Und ich glaube, die Autoindustrie hat schon so einen leichten Schock oder eine leichte Schockstarre gekriegt, als Tesla angefangen hat, ihre Autos auf den Markt zu werfen. Und die Technik ist beeindruckend, manchen Bereichen wirklich um Jahre voraus. Ich habe letztens mal einen Bericht gelesen, da haben irgendwelche Chinesen gesagt, sie haben den Tesla zerlegt und die Chips auseinandergebaut und waren dann ziemlich entsetzt, dass sie sowas aktuell nicht bauen können. Also dass sie da einfach noch 1-2 Jahre brauchen, bis sie so weit sind. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Aber Tesla reicht es ja nicht nur, E-Autos anzubieten, sondern tatsächlich machen sie sich auch Gedanken über Stromerzeugung und die Verfügbarkeit von Ladestationen. Und wo fängt man da am besten an? Natürlich bei sich selbst zu Hause. Es macht ja auch wirklich Sinn, dort Strom zu erzeugen, wo er benötigt wird. Das von Tesla angebotene Solarroof, also Solardach, muss man ehrlich zugeben, sieht ja auch ganz nett aus auf den Dächern. Und die Powerwall scheint ein ganz effizienter Stromspeicher zu sein, der wohl auch ganz gut funktioniert. Was uns Handwerkern jetzt ganz sicher nicht gefallen kann und auch der Industrie und dem Handel vermutlich nicht, das sind immer solche Direktvertriebsgeschichten. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir das so sehr als Konkurrenz sehen, weil wir schon glauben, dass wir auch Mehrwert bieten können wie jetzt so ein Direktvertrieb. Aber es ist natürlich unschön, weil da kommt irgendein Konzern und definiert, wie was verlegt wird, verbaut wird, was das kosten darf. Und das ist grenzwertig, gerade was jetzt auch unsere Fachregeln angeht. Auch wenn Sie sagen, der Verkauf erfolgt im Direktvertrieb mit ausgewählten und zertifizierten Handwerkern. Jetzt frage ich euch ganz ehrlich, sind wir schuld an der Entwicklung? Was können wir besser machen? Und wie schätzt ihr jetzt den Wettbewerb zwischen Tesla und dem deutschen Solarmarkt ein?
Ja, Karl-Heinz, was man hier auf jeden Fall anmerken muss und auch anerkennen kann auf jeden Fall, ist, dass Tesla natürlich eine extrem starke Marke ist und mit Elon Musk da eine wahnsinnig charismatische Galionsfigur und Innovator mit vorne dran steht und das natürlich weltweite Aufmerksamkeit auf sich zieht. Durch Musk und Tesla ist meiner Ansicht nach auch das Thema erneuerbare Energien so ein bisschen aus der Öko-Ecke hervorgeholt worden und ist in die Köpfe einer breiteren Masse eingezogen. Natürlich haben sich viele schon vorher damit beschäftigt, aber durch Tesla und Elon Musk und die Bekanntheit ist das Thema weltweit auf einmal richtig trendy geworden. Und sicherlich auch für die junge Generation, die ja meines Wissens nach nicht mehr unbedingt als erstes ein Auto haben möchte, kommt mit dem Thema E-Autos natürlich auch das wieder in diese Generation mit rein. Ja, also auf jeden Fall ist Tesla ein agiler, disruptiver Wettbewerber, den man auf dem Schirm haben sollte und auch haben muss, der dieses Thema erneuerbare Energien auch positiv besetzt. Trotzdem glaube ich, dass die traditionelle und auch langjährig bewährte Dacheindeckung in Deutschland und auch allen Nachbarländern in Zukunft auf keinen Fall verschwinden wird. Hier bin ich davon überzeugt, dass wir Tesla mit den vorgegebenen Strukturen im Dachdeckerhandwerk und im Zimmererhandwerk, genauso wie bei der Ausbildung von Nachwuchs und den ganzen logistischen Erfahrungen, die wir ja alle gemacht haben, weit voraus sind und auch das Wissen um die Vorlieben unserer Kunden und unserer Märkte, wie das Erscheinungsbild eines Daches ist und was sind die regionalen Besonderheiten, das macht uns wirklich stark und grenzt uns auch von Tesla ab.
Und ein Kernproblem, das auch Tesla haben wird, ist natürlich der Mangel an Verarbeitern. Also da können ja viele Bauherren heutzutage auch ein Lied davon singen, wie schwierig es denn wirklich ist, jemanden zu finden, der auch qualitativ hochwertige Arbeit leisten kann und irgendwie nicht 1,5 Jahre im Vorfeld ausgebucht ist. Und diese Hürde für, also zusammengefasst erstmal, auch Tesla braucht qualitativ hochwertige Verarbeiter, ansonsten wird es nicht funktionieren, ansonsten wird das Ganze ein Knieschuss werden in Europa und in Deutschland. Und für mich ist, aus meiner Sicht, ist die Hürde für einen Dachdecker hin zum Beispiel zum Solar Roof von Tesla definitiv größer als ein PV-System auf einem konventionellen Dach, also auf Hatteindeckung oder in einem Indach, in einem dachintegrierten System zu verbauen. Denn bei Tesla kommt nicht nur das Thema PV dazu und Elektronik, sondern es kommt halt auch noch ein komplett neuer und nicht erprobter Baustoff dazu. Und das ist sicherlich eine schwierigere Hürde. Was ich weiß, Tesla sucht auch in Amerika zum Beispiel aktiv nach Verarbeitern für dieses Solar Roof. Das ist wohl auch für Tesla das sozusagen die Knappheit in dieser ganzen Geschichte und die Schwierigkeit, dieses Thema wirklich weiter auszurollen. Da wird zwar davon gesprochen, dass man qualifizierte Handwerker sucht und dass auch ein Training angeboten wird. Wenn man sich so ein bisschen auf dem amerikanischen Markt umguckt, habe ich zumindest meine Zweifel daran, wie diese Qualitätsanforderungen dann aber so problemlos nach Europa transferiert werden können und ob das alles wirklich so gut ist. Dazu kommt, dass in Amerika natürlich sehr viel größere Firmen da unterwegs sind. Also diese Kleingliedrigkeit in der Verarbeiterlandschaft gibt es in den USA so nicht. Das heißt, es gibt schon aus meiner Sicht eine ganze Menge Herausforderungen, die auch Tesla in Europa, speziell in Deutschland, dann auch lösen muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Aber Karl-Heinz, du hast vorhin von ist das unsere Schuld gesprochen? Und ich glaube, es ist keine Schuldfrage, aber was man schon ganz klar auch rekapitulieren muss, ist, dass die Dachdecker und die Zimmerer jetzt nicht viel dafür getan haben, dass eben da nicht neue Wettbewerber auch auftauchen und den Markt einmal ordentlich durchmischen wollen. Wie gesagt, wir haben ja alle, und das hat eh noch viel besser ein Thema, als ich es bin, von dieser ersten subventionsgetriebenen Welle mit vielen Glücksrittern aus überall aus Europa, die da plötzlich Rollateure gespielt haben. Ich glaube, wir alle haben wilde Bilder gesehen und auch wilde Baustellen gesehen mit schlechter Verarbeitung. Und ich hab so ein bisschen die Befürchtung, wenn sich Tesla da wirklich durchsetzt und wirklich drückt, und das Dach und unser Dachhandwerk auch nichts dagegen setzt, dass wir halt wieder in so eine ähnliche Geschichte reinlaufen und dann wieder viele mehr oder weniger gut qualifizierte Leute plötzlich Tesla Solar Roofs installieren. Und das kann dann für alle Beteiligten unangenehm werden. Aber eins muss ich noch dazu sagen, was ich total witzig und spannend finde. Ich glaube, auf keinem offiziellen Bild von einem Tesla Solar Roof ist nicht auch ein wunderhübscher Tesla in der Einfahrt und zwei Powerwalls an der Garagenwand. Aber glücklicherweise gilt auch für Elon Musk, auch wenn man das nicht immer glaubt, noch die Physik. Und das Aufladen von einem Model S mit 100 Kilowattstunden Speicher, wie es eben suggeriert wird aus den Bildern heraus, funktioniert auch mit einem Solar Roof nicht. Also zumindest nicht vernünftig und nicht realitätsnah. Also das muss man schon sagen, wir haben da auch die gleichen Werkzeuge in der Hand, auch wenn das Marketing auf der Seite natürlich extrem gut ist und da auch extrem viel Kapital da ist. Aber ich würde zusammenfassend, würde ich so sagen, der Solarmarkt ist natürlich bedeutend, Und er wird sicherlich hart umkämpft sein. Also es gibt viele Leute, die ihr Stückchen vom Kuchen da abhaben wollen. Aber gleichzeitig wächst dieser Markt auch so stark in den nächsten Jahren, dass es da keinen Verdrängungswettbewerb geben wird, aus meiner Sicht. Also es werden mehr Akteure werden sich ihren Teil holen. Aber aus meiner Sicht ist so viel Geschäft da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass sich niemand sozusagen die Butter vom Brot nehmen lassen muss und auf ein Zusatzgeschäft verzichten muss. Denn das Potenzial für PV-Anlagen ist enorm und die Verarbeiterkapazitäten sind auch im Solateurgewerk nicht da, um diese Nachfrage zu decken. Deshalb glaube ich, der Markt ist groß genug für alle und die Dachdecker sollten, aus meiner Sicht, das ist schon wichtig, sollten eben diese Entscheidung, ob sie da mitspielen wollen bei PV oder nicht, das sollten sie nicht zu lange aufschieben. Ich glaube, in so einer Entwicklung vorne dabei zu sein, bringt enormes Potenzial. Und wenn man nicht vorne oder einigermaßen vorne dabei ist, dann muss man eben gegen viele Strukturen kämpfen und muss viele Dinge aufholen. Das macht sicherlich in der Umsetzung nicht einfacher.
Ja, da bin ich völlig bei euch. Also man muss ja sagen, Tesla ist zumindest dafür gut, dass sie für das Thema Solarphotovoltaik ein Stück weit sensibilisieren. Das ist wichtig und auch richtig, glaube ich. Ja, am Ende des Tages muss halt der Dachdecker, der Zimmerer entscheiden, für welches System er sich entscheidet. Aber wichtig ist, er muss sich für Photovoltaik entscheiden. Ich glaube, das ist wichtig, an dieser Stelle auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns mit dem Thema auch als Dachdecker beschäftigen müssen, weil es kommt. Ja, es wird immer mehr kommen und deshalb finde ich es auch gut, dass ihr als Partner der Dachdecker euch mit dem Thema beschäftigt. Ehrlich gesagt, als Unternehmer kaufe ich lieber bei einem bekannten Hersteller meine Materialien als irgendwie bei Tesla, so cool die Firma auch zu sein scheint. Ja, aber am Ende des Tages gelten für die gleichen Regeln wie für uns. Ja, und mit dem Grund, ihr habt es ja vorhin gesagt, Dachdecker Handwerk hat sehr gut zu tun. Ja, ist auch so, ist auch ein Grund dafür, weil sehr viele Photovoltaikanlagen einfach schlecht installiert wurden. Ja, da gab es eine Hochsubventionszeit, da kamen die ganzen Glücksritter nicht nur aus Ausland, sondern auch von anderen Gewerken. Da kamen Solateure, eine eigene Berufsgruppe hat sich irgendwann gebildet. Ja, und die können sich einfach auf dem Dach nicht benehmen und das hat sich gezeigt und die Schäden sind einfach da. Und es gibt ja auch eine stringente Handwerksordnung. Das ist einfach so in Deutschland. Ja, und ob man das gut oder schlecht findet, in dem Fall ist es gut. Also nur jemand, der die Ausbildung auf dem Dach hat, der darf auch nur Eingriff ins Dach vornehmen. Das ist der Zimmerer, das ist der Dachdecker. Erst natürlich der Dachdecker, dann der Zimmerer. Auch wenn ich Zimmermann heiße, bin ich erst in erster Linie Dachdecker. Das ist das Wichtige. Und es gibt auch Regeln in der Elektrotechnik. Das heißt also, man muss Synergieeffekte nutzen, man muss Kooperationen finden und auch bilden. Das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle. Aber auch für alle Gewerke, die auf dem Dach unterwegs sind, gibt es Regelwerke. Und in erster Linie ist das die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Das ist eine allgemein anerkannte Regel der Technik. Das heißt, auch wenn ich die nicht vereinbare, muss ich diese einhalten. Und da ist es mir an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz wichtig. Haben wir am Anfang des Gesprächs gesagt, ich bin ein Verfechter der Innovation. Das heißt also, wir müssen auch gucken, dass wir unser Dachdeckerhandwerk nach vorne bringen. Deshalb brauchen wir innovative Industriepartner, die das auch machen, ohne Frage. Ja, aber trotzdem kann das nur in der Zusammenarbeit mit den Praktikern, also mit den Dachdeckern sein. Das ist an der Stelle wichtig. Ich glaube nicht, dass Tesla in irgendeiner Form mit uns als Berufsorganisation oder mit uns Dachdeckern mal in irgendeiner Form Kontakt aufgenommen hat. Und ich gehe auch so weit und sage, das werden die auch nicht tun. Aber als Sachverständiger werde ich auch diese Dächer bewerten. Ja, und da werde ich immer die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks als den Bewertungsmaßstab ansetzen. Und wenn das dann nicht in Ordnung ist, und dann müssen die genauso die Regeln einhalten, wie wir als Dachdecker und Zimmerer das auch tun. Ja, das heißt also, es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, wenn wir uns über Solaranlagen oder Module oder auch Kollektoren unterhalte, die die Funktion der Dacheindeckung übernehmen. Ja, und die sind in unserem Regelwerk niedergeschrieben. Das heißt also, man muss sich auch an diese Regeln halten. Und das gilt für Tesla genauso, wie es auch für Creaton, für Bras, um jetzt nur ein paar zu nennen. Ja, für die gilt es also an der Stelle genauso. Aber wir haben natürlich auch elektrotechnische Komponenten, ja, die da einzuhalten sind. Und das ist auch gar nicht so ohne. Ja, wir reden da im Prinzip über hohe Spannungen. Ja, wenn wir so Module miteinander verbinden, das habe ich aus eigener Erfahrung feststellen müssen, wenn da auf einmal 600 Volt durch so einen Körper zuckt, ja, das ist kein Spaß. Da bist du auf einmal Glocke hellwach, ja, weil man das einfach nicht sieht. Aber trotzdem merkt, okay, oh Gott, da ist schon ein bisschen Pfeffer hinten dran. Also das heißt, wir müssen uns mit beiden Themen beschäftigen. Einmal mit der Eindeckung, ja, Windsicherheit, ja, mit der Regensicherheit, Zusatzmaßnahmen und so weiter. Und wir müssen uns mit der Elektrotechnik auseinandersetzen. Ja, das heißt also, wie könnt ihr dann uns als Gewerk, als Handwerker, als Dachdecker, Zimmerer, ich nenne es jetzt auch mal als Dachhandwerker, unterstützen an dieser Stelle? Wie können wir uns da fit machen, dass wir, im Dach sind wir wahrscheinlich, ja, sind wir nicht wahrscheinlich, sind wir die Profis, aber im Bereich der Elektrotechnik, wie könnt ihr eure Kunden dabei unterstützen? Was macht ihr besser als jetzt so ein Hersteller wie Tesla?
Zunächst natürlich, die Regelwerke sind ja auch für uns kein Neuland. Also ob die jetzt bei Elon Musk im Schrank stehen, weiß ich nicht. Aber wir kennen diese Regelwerke ja auch seit es uns gibt. Das ist ja für uns quasi auch tägliches To-Do. Manchmal, das muss man ehrlich auch dazu sagen, sind die Regelwerke vielleicht auch ein bisschen langsam, um dann auch Innovationen zu folgen. Deshalb werden teilweise Hersteller Richtlinien dann auch, definiert und mit denen eben vernünftig umgesetzt. Aber wir wissen natürlich, welche Anforderungen erfüllt werden müssen, welche Testungen auch erfüllt werden müssen und dementsprechend orientieren wir uns daran. Aber gerade diese 600 Volt, die du angesprochen hast, das ist ja auch eine schöne Steilvorlage, um ehrlich zu sein. Es gibt ja durchaus verschiedene Konzepte. Und in unserem Kopf, wir haben uns immer Gedanken gemacht von Anfang an in diesem Projekt und das war schon Mitte 2018 ging das schon los. Wie können wir ein PV-System aufstellen, das für den Dachdecker und für den Zimmerer gut zu verarbeiten ist, ohne einen Elektriker auf dem Dach? Das ist sozusagen der Schlüssel, den wir uns immer wieder gefragt haben. Und dafür gibt es eben durchaus Varianten, indem wir eben mit Modulwechselrichtern, da kann ich nochmal vorgreifen, Modulwechselrichtern arbeiten, sodass wir keine hohen Spannungen haben. Wir haben maximal 230 Volt auf dem Dach. Und wir haben maximal 60 Volt Gleichstrom auf dem Dach. Da gibt's kein Problem. Und dazu haben wir in der Leitung überhaupt keine Spannung. Denn weil die Wechselrichter erst freigeben, wenn alles fertig ist. Dementsprechend kann da nichts passieren. Und ein weiteres wichtiges Detail, das wir uns eben aus dieser ganzen Projektarbeit und den ganzen Gesprächen rausgearbeitet haben, war, dass wir die elektronischen Part, also auf gut Deutsch, die Kabel, dass wir die Verkrimpung der Kabel, die Stecker auf den Kabeln, die Endkappen und so weiter, das machen wir komplett fertig vor Auslieferung. Das heißt, auf dem Dach ist es tatsächlich nur noch, in Anführungszeichen, aber es ist nur noch einstecken. Es ist nur noch Kabel an Wechselrichter einstecken, Wechselrichter an Modul einstecken. Da kann man keine Verpolung machen. Die Stecker sind alle so gebaut, dass man da nichts verdrehen kann. Und das ist für uns die Idee, wie wir eben den Dachdeckern und den Zimmerern die Chance geben, dass sie eine PV-Anlage in ihrem Beritt auf dem Dach so weit installieren und vorbereiten mit einer Dachdurchführung, die ja dann wiederum euer Metier ist im klassischen Sinne, das so weit fertig machen, dass innen an der Innenseite des Dachs der Elektriker übernimmt und dann alles, was in seinen Beritt ist, weil da darf ja auch keiner anderen rein, da gibt es ja auch die entsprechenden Richtlinien, dass da ein Elektromeister an den Sicherungskasten geht und sonst keiner, und da eben dann seine Arbeit machen kann. Das ist genau der Gedankengang, den wir dabei verfolgt haben. Und was wir natürlich tun, wenn wir nochmal von uns sprechen, wir verkaufen nicht nur ein PV-System, sondern wir verkaufen ja auch alles außenrum. Und wir bieten auch noch den Service dazu, eben bei der Erstinstallation mit an der Baustelle zu sein, um da alle Fragen noch wegzunehmen und die Installation am Dach, wie du sagst, dafür seid ihr die Experten. Aber trotzdem kommen wir nochmal an die Baustelle, erklären, wie muss es gemacht werden, auf was muss geachtet werden, wie läuft dann auch das, wo muss man das Kabel dann mit dem Kabelbinder befestigen, wo darf es liegen, all diese Dinge. Und auch im After-Sales, also wenn es dann darum geht, und das ist gar nicht zu unterschätzen, dass dann das Energieversorgungsunternehmen die Anlage auch aufnimmt und registriert und dann auch irgendwie ein bisschen Einspeisevergütung bezahlt, all diese Dinge, das ist nicht ohne, und wir wollen das, wir bieten das komplette Paket, also von der Unterkonstruktion oder von der Wirtschaftlichkeitsberatung im Vorfeld bis eben hin zur Anmeldung beim EVU, all das, diesen kompletten Bereich sehen wir sozusagen als unseren Part, als unsere Aufgabe an.
Ja, und Michael, du hast vorhin gefragt, was machen wir deutschen Hersteller denn noch besser? Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man ein gutes Produkt nur in Zusammenarbeit mit seiner Zielgruppe entwickeln kann. Und deswegen ist die PV-Anlage, über die wir heute, oder die dachintegrierte PV-Anlage vom Creaton zusammen mit Dachdeckerbetrieben entwickelt worden. Und wir haben uns dabei auch stark auf deren Expertise verlassen, um eben hier schon im Vorfeld Bedenken einzubeziehen, die wir dann auch natürlich im Nachgang mit gutem Gewissens ausräumen können. Ja? Ich habe vorhin schon unser Ausbildungssystem erwähnt. Das ist unbestritten weltweit eines der führendsten. Und deswegen haben wir hochqualifizierte und gut ausgebildete Dachdecker und Zimmerer draußen unterwegs, die natürlich genau wissen, worauf es ankommt. Auch bei der Planung und beim Verbau von so einer PV-Anlage. Die kennen sich gut aus mit den Fachregeln. Ja. Die wissen, worauf es ankommt bei Windzug und Sturmsicherungen, damit eben weder die PV-Anlage noch die Hartbedachung vom Dach fliegt in der jeweiligen Region. Und da spielt einfach Erfahrung kombiniert mit der Kenntnis der gesetzlichen Gegebenheiten, also auch den Fachregeln, also aus unserer Sicht wirklich eine enorme Rolle. Und um hier noch besser in den Austausch zu kommen, weil es geht nur in Zusammenarbeit zwischen Industriepartner und letztendlich Dachdeckerhandwerk, haben wir das PV-Experten-Netzwerk gegründet. Da sind viele vorausblickende, jetzt benutze ich auch nochmal den Begriff Dachhandwerker dabei, die das Thema PV, Photovoltaik und auch Solaranlagen wirklich für hochrelevant ansehen und in dieses Feld tiefer eintauchen wollen. Wie gesagt, es geht nur zusammen, und dafür stehen wir einfach auch ein.
Bevor ich jetzt zu meiner eigentlichen Frage komme, weiß ich, dass der Michael schon ganz unruhig ist. Und ich wollte noch kurz einwerfen, bevor ich dem Michael den Ball zuspiele. Das ist alles gut und richtig, was ihr so erzählt, aber manchmal sieht die Realität halt draußen am Markt doch ein bisschen anders aus, was die Fachtechnik angeht. Und Michael, ich frage dich jetzt einfach direkt, wo siehst denn du die Probleme in Bezug zwischen Realität und Praxis oder zwischen dem, was man sich wünscht und wie es dann tatsächlich draußen wird? Oder wo glaubst du, sind die meisten Probleme am Markt?
Ja, das Problem ist einfach, wir sind ja hier unter uns, ja, wir sind ja in erster Linie ein Handwerkspodcast, deshalb sage ich das auch. Das Problem sind die Juristen, ja, und das Problem, das machen wir uns dann teilweise selbst, wenn wir uns, also wenn ich als Sachverständiger unterwegs bin, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann gibt es für mich Regeln, ja, und ich habe Fragen zu beantworten, ich habe das im vorhergehenden Podcast schon mal erklärt, und da ist so unter anderem das wichtigste Regelwerk für mich die allgemein anerkannte Regel der Technik, schlechthin die Fachregel des deutschen Dachdeckerhandwerks. Und so eine allgemein anerkannte Regel der Technik, die, ja, die fußt auf drei Säulen. Zum ersten ist sie theoretisch richtig. Ja, und das mag ja durchaus sein, dass jetzt euer Indach-System dazugehört, ist es theoretisch richtig. Das zweite, es hat sich in der Praxis bewährt. Und da gibt es keine Zeitschiene. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, ist das jetzt 1,5 Jahre auf dem Markt und es nichts passiert großartig, dann ist es eine zeitliche Komponente, die angemessen ist, sondern das ist einfach so. Deshalb, du hast ja vorhin gesagt, die Fachregel, ja, Matthias, hängt manchmal so ein bisschen hinterher, das Regelwerk, und das ist in der Tat so. Ja, und das Dritte, es ist denjenigen bekannt, die damit zu tun haben. Ja, das ist also in erster Linie halt die Verarbeiter, die Planer und so weiter. Und deshalb ist so ein Indas-System, wenn es relativ neu ist, ist es noch keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Das muss man an dieser Stelle ganz klar auch attestieren. Ja, und deshalb muss man auch seine Kunden, seine Verarbeiter an der Stelle da auch darauf hinweisen. Ich bin schon der Meinung, dass das funktioniert, alles gut, ja. Aber am Ende des Tages hat der Endkunde einen Anspruch darauf, dass wir nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausführen, auch ohne, dass wir es explizit vereinbaren. Und das ist so ein Stück weit das Problem, weil wir reden über Eindeckungen in dem Moment, ja, wenn keine Dacheindeckung, keine Ziegel, für die wir ja, haben wir ja alle Erfahrungen, die wir brauchen auf der Welt. Wie lange gibt es denn schon Ziegeldächer? Da gibt es alles, was wir brauchen. Aber für so Module, für so Systeme, für so Untersysteme unter den Modulen, wie ihr es jetzt in dem Fall habt, haben wir ja noch keine Erfahrung. Wie verhält sich das? Ja, in ein paar Jahren, wie sieht das aus? Und so weiter. Das muss man halt an dieser Stelle ganz klar attestieren. Und das ist auch wichtig, dass man als Verarbeiter das dann weiß, dass man seine Kunden, seinen Endkunden daraufhin auch quasi brieft, auch Hinweis. Ansonsten bin ich da völlig bei euch. Ich bin auch ein Fan von Indas-Systemen und ich bin auch der Meinung, ein gutes Indas-System ist erstens mal ja viel, viel besser als eine Auftragsanlage und wenn ich es richtig mache, sogar auch wirtschaftlicher. Ja, also das heißt nicht, wenn ich jetzt eine Auftragsanlage habe, habe dann eine 5-kW-Anlage, 50 Dachanker, die ich durch die Ziegel durchstoße, wo ich Ober- und Unterpfalz quasi kaputt schlage, um den Dachanker zu befestigen auf dem Sparre. Damit verstoße ich auch gegen geltende Regeln, wenn ich kein wasserdichtes Unterdach habe, drunter habe. Das sind halt so Dinge, die sind mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig, dass wir darüber mal sprechen, zumindest, dass ich darauf hingewiesen habe.
Ich würde gerne noch eins ergänzen dazu. Ich gebe dir völlig recht in dem, was du sagst. Und es ist natürlich immer ein bisschen, ja, man sucht immer nach der Möglichkeit, die man halt auch entsprechend verwerten kann und verarbeiten kann. Wir als Kreaton, ich meine, wir kennen das Geschäft lange, viele, viele, viele Jahre. Und wir kennen auch unsere Handwerker da draußen. Wir sind ganz gezielt nicht auf die Suche nach einem neuartigen System gegangen und haben auch nichts Neues entwickelt und wollten da auch gar keine Experimente machen. Dieses System, für das wir uns entschieden haben, das ja auch von einem Zulieferer kommt, also das ist ja nicht unsere Expertise, Kunststoff zu extrudieren oder sowas. Deshalb, dieses System gibt es seit 20 Jahren. Es hat seit 20 Jahren, das ist in Frankreich, auf hunderttausenden Quadratmetern Dachfläche verbaut. Deshalb hat dieses System durchaus nachgewiesen, auch langfristig nachgewiesen, dass es funktioniert. Und deshalb sind wir da auch sehr vertrauensvoll, dass wir da eine Lösung haben, die wirklich, auch wenn sie nicht hundertprozentig dem Regelwerk entspricht, die auch wirklich funktioniert und auch langfristig haltbar ist.
Das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ich bin froh, dass wir das nochmal angesprochen haben. Ich kann da übrigens eine lustige Anekdote erzählen. Bei mir hier in Freiburg-Haid ist die Solarfabrik. Leider produziert sie heute keine Solarmodule mehr, aber die meisten müssen sie noch kennen. Die war ja mit einem Pionier damals hier in Freiburg, zusammen auch mit dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Und ich weiß noch genau, im Jahr 1999 kam die Solarfabrik auf mich zu und hat gesagt, sie würden gerne mal was mit Indachanlagen machen. Ja? Und konkret hat sie auch interessiert, wie denn das Verhältnis ist von einer Indachanlage nicht hinterlüftet, etwas hinterlüftet oder stark hinterlüftet. Und ich hatte mich dann damals angeboten und wir haben das bei mir 2000 aufs Dach montiert, eine Anlage, die aus 3 Modulfeldern besteht, 3x1 kW mit 3 Wechselrichtern und das Ganze wurde durch eine Firma professionell aufgezeichnet und ausgewertet. Es war so, ich hatte damals noch ein altes Biberziegeldach. Das heißt, so alt war es jetzt auch nicht, 90 hatte ich gebaut, aber es war eine Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Konterlatte, Dachlattung. Da sind wir dann hingegangen, haben ein Modulfeld so eingebaut, dass es keine Hinterlüftung hat. Dann als nächstes sind wir hingegangen und haben ein Modulfeld deutlich hinterlüftet Und damit wir eine Referenz haben, haben wir dann das dritte Modulfeld als Aufdachanlage montiert. Und ich kann euch sagen, über so einen Zeitraum von 10 Jahren war die Leistungsverluste der Indachanlage, klar, die ohne Hinterlüftung, da hat man schon gemerkt, da gibt's einen Leistungsverlust. Allein schon dadurch, dass die im Sommer viel wärmer wird, wie jetzt eine normale Solaranlage. Denn Effizienz von Solarstrom hängt ja auch mit Kühlung oder Hitze der Module selbst zusammen, zumindest bei manchen Modelltypen. Also tatsächlich war es dann so, dass der Unterschied zwischen der hinterlüfteten Indachanlage und der Aufdachanlage nicht sehr groß war über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das wollte ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, weil einem ja auch oft der Vorwurf entgegengebracht wird, ja, so Indachanlagen, die laufen ja grundsätzlich schlechter. Und zu Michael muss ich sagen, ich erinnere mich noch gut, es gab damals keine Eindeckung für diese Solarmodule. Wir sind hingegangen und haben die Solarmodule einfach wie Biberziegel überlappt mit einem Dichtungsband und seitlich haben wir halt einen Blechanschluss selbst hergestellt. Das Ding war dicht, ne? Aber man muss sagen, wir haben auch 45 Grad Dachneigung und ich glaube, das ist so ein Hauptproblem. Richtig kritisch wird es ja auch, wenn wir mit so Solaranlagen in einen ganz flachen Bereich runterfahren. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit dem Michael ein Bild geschickt. Manchmal findet man ja dann in Facebook irgendwelche Solarfirmen, die ganz stolz ihre Solareinbauten zeigen. Und das war unglaublich. Das war eine Dachfläche von vielleicht mit einer Dachneigung vielleicht von 10, 15 Grad. Da haben die einfach auf die Bitumenabdichtung eine Konterlatte draufgeschraubt und darauf dann ihre Solarmodule. Das war's, ja. Und da weiß man, das geht so in die Hose. Das kann gar nicht funktionieren. Und ich glaube, wenn man da drauf guckt und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt schon so lange Erfahrung, dann ist es sicherlich auch ein Bereich, wo man das machen kann. Aber, und der Michael hat es ja schon gesagt, man darf nicht die Fachtechnik komplett außen vor lassen. Man muss schon mal in Fachregeln reingucken und man sollte halt auch wirklich, also ich bin ein großer Fan von Indachanlagen, aber ich bin auch ein super großer Fan davon, dass dann da eine vernünftige Unterspannung drunter ist, die auch funktioniert, dass wenn doch mal Wasser irgendwie reinkommt, es wenigstens dann im Unterdach abgeführt wird und nicht zu irgendwelchen Bauschäden führt. Komme ich aber zu meiner eigentlichen Frage. Wenn sich Kunden für Solaranlagen interessieren, scheinen die beiden wichtigsten Faktoren Wirtschaftlichkeit und Rentabilität zu sein. Die Qualität der Anlage selbst und die Montage rückt da oft in eine zweite Reihe. Wenn ich mir Dächer mit Solaranlagen so ansehe, Michael hat es ja auch schon gesagt, bin ich regelmäßig wieder entsetzt, wie einfach und teilweise schlecht Solaranlagen montiert werden. Billige Dachhalter, die durch Spannung oder bei Windlast auf den Ziegel drücken und diesen beschädigen können. Stockschrauben, die man einfach mal schnell durch irgendein Blech durchschraubt oder auch durch Ziegel. Das habe ich auch schon gesehen. Da wird ein Ziegel angebohrt, da wird eine Stockschraube durchgeschraubt. Und das muss einfach früher oder später Undichtigkeit verursachen. Oder aber, was mich auch immer wieder entsetzt ist, da werden auf Dächer, die richtig alt sind, wo man einfach weiß, eigentlich steht da eine Dachsanierung an, wird die Dachsanierung ignoriert und man baut eine Solaranlage drauf und weiß dann eigentlich, okay, wenn ich in 10 Jahren eine Solaranlage aufbauen will, dann muss ich im Prinzip das Dach alles nochmal neu machen, die Solaranlage abbauen und wieder aufbauen. Also da packt mich manchmal schon das echte Grauen. Das alles ist wenig nachhaltig und macht auch wirtschaftlich eigentlich keinen Sinn. Was meint ihr? Wie kann man das besser machen?
Ja, aus meiner Sicht liegt der Auslöser bei der von dir beschriebenen Problematik zum einen natürlich an den unterschiedlichen Akteuren, die dann auf dem Dach unterwegs sind und diese Sachen dort installieren und natürlich auch an der mangelnden Fachkenntnis der ausführenden Personen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über Fachregeln, über Gesetze, die eingehalten werden müssen und da ist unserer Ansicht nach eben oft fehlt da tatsächlich die Fachkenntnis. Ich stelle mir auch immer die Frage oder denke, es kann doch keinen Sinn machen, dass ein privater Bauherr heute von einem Fachmann, einem Dachdecker und einem Zimmermann ein wunderschönes Dach fertiggestellt bekommt, der Fachhandwerker guten Gewissens die Baustelle verlässt und 4 Wochen später kommt dann ein Trupp von Solateuren an und bearbeitet dann die Ziegel nochmal, um eben die Aufdachanlage anzubringen. Ich verwende bewusst das Wort in Anführungszeichen, trampelt dann auf der neuen Dachdeckung herum und die Anlage ist dann installiert. Ich hoffe, die Zuhörer verstehen mich da jetzt nicht falsch. Ja? Also es gibt auch sehr viele Aufdachanlagen, die sicherlich qualitativ hochwertig gebaut und vom Prozess her auch stimmig eingerichtet werden. Aus unserer Sicht spricht auch wenig dagegen, wenn der Dachdecker fachmännisch die Dachhaken oder eine Dachdurchdringung für Aufdachanlagen direkt mit installiert, ja, und anschließend eben ein Fachbetrieb für Solarmodule, dann nur noch die Module auf dem Dach montiert und die Verkabelung durch die vorher fachmännisch angebrachte Dachdurchdringung legt. Aber, so haben wir es festgestellt, ist es leider in den seltensten Fällen in der Praxis eben so, dass das von Dachexperten durchgeführt wird. Und deswegen ist die Lösung, die wir entwickelt haben, oder eben auch die dachintegrierten Anlagen, aus unserer Sicht der effizienteste Weg, eine PV-Anlage zu realisieren, nämlich mit dem Fachmann, dem Dachdecker oder dem Zimmermann direkt bei der Erneuerung des Daches oder bei der Sanierung des Daches.
Das Thema, das du noch angesprochen hast, Karl-Heinz, mit den alten Dächern, auch da kann ja unter Umständen eine Indachanlage eine sinnvolle Sache sein. Also wenn es die Situation zulässt, Stichwort Dämmung, könnte ja unter Umständen eine Umdeckung auch stattfinden, ohne dass die PV-Anlage abgebaut wird. Aber über solche Dinge muss man natürlich vorher nachdenken und vorher beraten. Und aus meiner Sicht ist das wieder ein Plädoyer dafür, dass es der Dachdecker und der Zimmerer berät und verbaut. Denn so eine Beratung erfolgt, denke ich, in den wenigsten Fällen durch den Solateur. Da wird kenne ich das so aus der Realität, da ist viel auch auf Masse getrimmt. Da kommt halt die PV-Anlage drauf. Jetzt mal relativ egal, wie die Ziegel drunter aussehen und wie die erwartete Lebenszeit der Ziegel oder der Steine dann eben noch ist. Aber sicherlich ist auch die Wirtschaftlichkeit nach wie vor ein wichtiger Punkt. Ganz generell kann man aber sagen, durch die Kostensituation ist eine passend geplante PV-Anlage mittlerweile eigentlich immer wirtschaftlich. Also eine PV-Anlage zum Eigenverbrauch ist tatsächlich eigentlich, ja, kann man gar nicht so falsch bauen, dass sie nicht mehr wirtschaftlich ist. Dafür, es widerspricht sich auch nicht mit einer intelligenten Lösung, mit dieser Lösung, die, von der ich vorhin schon gesprochen habe, mit Modulwechselrichtern, sodass die auch ein Zimmerer oder ein Dachdecker eben gut verbauen kann. Genau dafür haben die eben enorme Vorteile. Es muss zum Beispiel keine Schattenanalyse mehr gemacht werden, wie das im String-Bereich eben so oft notwendig ist. Und da müssen auch keine einzelnen Module ausgespart werden, weil der Kamin irgendwie Schatten blöd auf dieses Modul wirft und damit die Leistung der Gesamtanlage negativ beeinflusst. Also es gibt da schon smarte Lösungen, wie man sowas nicht so ausführlich planen muss, und so ein System kann trotzdem 3-8% durchaus mehr Ertrag bringen als konventionelle Produkte, wie sie in Deutschland gängig sind. In vielen europäischen Ländern und auch in Übersee sind solche Modulwechselrichter sehr viel gängiger als in Deutschland, aber getrieben durch auch die große Industrie, Stichwort SMA und andere, ist Deutschland schon immer ein Stringwechselrichtermarkt, und deshalb haben wir hier vielleicht noch ein bisschen einen weiteren Weg zu gehen. Aber insgesamt ist Wirtschaftlichkeit wichtig, aber nichts, was dagegen spricht, dass es ein Zimmerer oder ein Dachdecker verbauen kann.
Also ich finde, wir müssen auch mal so ein Stück weit wegkommen von der Wirtschaftlichkeit. Also wir reden hier nicht über reine Subventionsgeschäfte, wenn wir über erneuerbare Energien uns unterhalten. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, bei einer solarthermischen Anlage, also bei zwei Warmwasserkollektoren, sich Gedanken machen, wie wirtschaftlich ist das? Sondern allein die Tatsache, dass du im Sommer die Heizung auslassen kannst, ja, um zu duschen, um zu baden, das ist es ja schon wert. Oder reden wir bei Anlagen, bei Heizungsanlagen, redet auch kein Mensch über Wirtschaftlichkeit. Ja, und nur bei Photovoltaik machen wir das. Also die Hochsubventionszeit ist rum. Es ist aber in der Tat so, ja, dass solche Anlagen jetzt schon wirtschaftlich sind. Ja, also mittlerweile ist es ja auch nachgewiesen, dass Solarstrom günstiger ist, als Strom zu kaufen. Also es ist wirtschaftlich, ohne Frage. Aber wir müssen da nach meinem Dafürhalten ein Stück wegkommen. Also viele Kunden, die zu uns kommen, die sagen, okay, ich möchte eine Solaranlage, die machen das auch aus dem Grund heraus, sich ein Stück weit unabhängiger von irgendwelchen Energieversorgern zu machen. Das ist die Intention. Und Ann-Kathrin, ich gebe dir da vollkommen recht. Dein Beispiel, was du gesagt hast, wohin mit der, dass der Solateur später kommt und die Anlage aufs Dach baut. Das ist mir selbst passiert. Vor 7, 8 Jahren war das so. Wir haben eine Dachreindeckung gemacht und irgendwann kam ich durch Zufall nochmal auf die Baustelle. Denke ich, was ist dann hier los? Und da war eine komplette PV-Anlage, eine 10 kW PV-Anlage drauf. Ein relativ flach geneigtes Dach, also so 20 Grad, 18, 20 Grad. Da hat irgend so ein Solateur, irgend so ein Vollpfoste, ja, hat da 70, 80 Dachanker quer durchs Dach gehauen. Es hat ausgesehen, ich glaube, da waren 300 Ziegel kaputt. Ja, allein die er kaputt gedreht hat, alle Ziegel rausgeklopft, ja, ich war so erschüttert, ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich bin zu meinem Bauherrn und habe gesagt, was ist dann hier los, ja, das kann doch alles nicht sein, das geht gar nicht. Und da hat er gesagt, ja, ich wusste gar nicht, dass Sie das machen. Ja, er hat gesagt, wir machen auch Photovoltaik, ja, aber so nicht, ja, also auf jeden Fall kurzum, der hat seinen ganzen Mist abgebaut, wir haben ihm dann eine Photovoltaikanlage draufgebaut, also dann auch mit integrierte Solarstütze, passend zur Dacheindeckung, so wie sich das auch gehört, und das sollte immer der Minimalanspruch sein, auch für uns Dachdecker, keine Dachanker einbauen, das macht man einfach nicht, ja, damit erhöhst du die Anforderungen an die Zusatzmaßnahmen, ja, irgendwann bist du wirklich im Bereich des wasserdichten Unterdachs, wenn du zu viel von den Dingern einbaust. Das sind so Dinge. Also wir müssen uns ein Stück weit von ja, der Subvention und von der Wirtschaftlichkeit nach meinem Dafürhalten trennen. Das kann nicht die Botschaft sein. Aber trotzdem, ja, das Thema Speichertechnik, das ist ja auch was, was uns immer wieder begleitet und auch immer wieder, wo immer wieder Fragen gestellt wird. Was empfiehlt ihr da in diese Richtung? Manchmal gehen die Meinungen so ein Stück weit auseinander. Wir bauen erstmal eine PV-Anlage, Speicher können wir nachrüsten. Wie ist so eure Philosophie, was das betrifft?
Wie du vorhin schon ganz richtig ausgeführt hast, ist ja der erste PV-Boom in Deutschland, das ist ja schon 20 Jahre her, war ja massiv getrieben von eben von diesen Subventions- und Einspeisevergütungen. Das war damals auch, die Leute durften ja damals den Strom gar nicht selber verwenden, sondern das waren Voll-Einspeiseanlagen zu 100%. Da gab es gar keine Alternative dazu. Und das war auch total logisch, denn zum damaligen Zeitpunkt waren die Kosten für eine selbst erzeugte KWH weit oberhalb des Marktpreises für Stromzukauf. Also das heißt, diese Anlagen haben sich eigentlich nur gerechnet und nur verkauft, wenn eben die Subvention, die Einspeisevergütung, die ja dann immer vor 20 Jahren festgelegt war, auch entsprechend hoch war.
Nur mal so als Idee, in dieser Zeit hat auch so eine Anlage 5.000 Euro pro Kilowatt-Peak gekostet. Ja. Da hast du aber auch 50 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde bekommen. Ja, das ist genau. Also die Anlage, die dann bezahlt sind, die laufen gut, muss man sagen.
Aber genau aus dem Grund war es total logisch, dass es da gar nicht um Eigenverbrauch gehen konnte, ja, sondern es ging einfach nur um Einspeisung. Das hat sich fundamental geändert. Die Kosten für eine selbst erzeugte KWH hat sich seit 2010 ungefähr gedrittelt. Allein seit 2010, in den letzten 10 Jahren gedrittelt. Für Speicher gilt genau das Gleiche. Da sind wir immer noch stark auf dem Weg nach unten. Auch getrieben durch Elektromobilität wird ja die Batteriezellenproduktion global brutal entwickelt und schießt aus allen Löchern sozusagen. Und da wird es auch, bei den Speichern wird es auch noch massiv weitergehen. Ich denke, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, die Elektromobilität wird ja dazu führen, dass viel Speicherkapazität auch irgendwann verfügbar sein wird, die für Autos nicht mehr leistungsfähig genug ist, aber für als Hausspeicher vielleicht durchaus noch Sinn machen kann. Also da wird sich, glaube ich, noch viel tun. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Einspeisevergütungen keine Relevanz mehr haben. Wir sind jetzt aktuell bei 8 Cent Einspeisevergütung pro KWH. Damit ist keine Anlage zu betreiben und schon gar nicht zu finanzieren. Also ist es folgerichtig ausschließlich sinnvoll, eine PV-Anlage auf den Eigenverbrauch zu konzipieren. Und da kann man einen nicht übertrieben großen Speicher, und da bin ich ein Verfechter davon. Ich denke, Tesla ist, nochmal auf Tesla zurückkommen, die verkaufen ja massenweise diese 10 Kilowatt Speicher in Deutschland, diese Powerwalls oder sogar einen Ticken größer. Ich glaube persönlich, dass die für die allermeisten Einfamilienhäuser deutlich zu groß sind. Denn der wirklich der wirklich große Zuwachs hinsichtlich Eigennutzungsquote mit einem Speicher. Und da geht es dann auch recht einfach über 50% des Stroms, den ich dann selber nutzen kann. Der kommt mit den ersten Kilowattstunden Speichervolumen. Also zwischen 0 und 4 Kilowatt Speicher ist der Zuwachs sehr, sehr hoch, weil man damit sehr schnell dazu in die Lage kommt, den Nachtstrom zu decken, sinnvoll. Also ich habe einen kleinen Speicher, der lädt sich über den Tag auch mit so einer kleinen Anlage vernünftig auf. Damit kann ich meinen ganzen Strombedarf für die Nacht decken und habe damit einfach eine deutlich höhere Eigennutzungsquote. Und damit optimiert sich sozusagen die Wirtschaftlichkeit und der Payback auf die Investition. Und ich habe dazu ein Bild gelernt, auch als wir mit dem Projekt angefangen haben. Optimal ist es eigentlich dann, die Situation und die Anlage, wenn am Übergabepunkt zwischen Stromnetz und eigener Anlage immer eine Null steht. Also wenn weder Strom importiert wird, noch Strom exportiert wird. Das ist eigentlich der optimale Zustand. Ich möchte so wenig wie möglich in das Netz einspeisen und ich möchte so wenig wie möglich aus dem Netz kaufen. Das ist der Zustand, in dem meine PV-Anlage eigentlich optimal läuft. Und dafür ist es halt sehr wichtig, dass die Größenverhältnisse auch einigermaßen zum Bedarf passen. Und ich bin kein Freund davon, zu sagen, immer nur mach drauf, was irgendwie geht. Und wenn es dann 20 kW sind, dann mach 20 kW drauf für 4000 kWh Strombedarf im Jahr. Das bringt aus meiner Sicht gar nichts, sondern die Größenverhältnisse müssen schon halbwegs angepasst sein, damit sich die Investition wirklich rechnet.
Um das Thema abzurunden, vielleicht an der Stelle noch eine Info für alle, die uns zuhören. Gerade für Stromspeicher haben einige Bundesländer auch attraktive Förderprogramme aufgelegt. Dazu lohnt es sich aus unserer Sicht auf jeden Fall immer einen guten Energieberater hinzuzuziehen und dem eben diese Fragestellung auch mit auf den Weg zu geben. Aber da kennt ihr euch beide ja sehr gut aus, weil ihr habt ja einen wunderbaren Podcast zu dem Thema KfW und Förderprogramme schon gemacht. Deswegen würde ich es jetzt an der Stelle hier auch nicht weiter vertiefen.
Können wir aber verlinken nochmal in den Show Notes.
Genau. Also der Michael und ich haben uns ja ein bisschen zur Hausaufgabe gemacht, Dinge zu pushen und voranzutreiben. Da gehört sicher Solaranlage wie Digitalisierung auch dazu. Ich selbst vertrete ja schon immer die Meinung, wenn ich schon ein neues Dach baue und oder eine entsprechende Sanierung ausführe und das Dach geeignet ist und es sich anbietet, dann muss man eigentlich die Solaranlage gleich mitmontieren. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es scheitert oft daran, dass der Dachdecker einfach keine Lust dazu hat, es anzubieten oder ihm schlicht die Zeit für die Beratung und Angebotsstellung fehlt. Ich selbst nehme mich davon gar nicht aus, mir geht es ähnlich. Wie könnt ihr den Dachdecker oder Dachhandwerker dabei unterstützen und motivieren?
Ja, als allererstes müssen natürlich alle Hersteller oder Anbieter von solchen von Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, egal ob dachintegriert oder Aufdachanlagen, natürlich den Dachdecker mit ins Boot holen und ihn davon überzeugen, warum lohnt es sich, wenn er das jetzt in seinen Portfolio mit aufnimmt. Ja. Matthias hat es vorhin schon erwähnt, deswegen muss unserer Ansicht nach der Eintritt in dieses Geschäftsfeld möglichst niederschwellig gestaltet werden und nicht irgendwie mit großen Eintrittshürden oder wie auch immer schon behaftet sein. Und für uns geht's, und das sind die Erfahrungen, die wir gezogen haben, auch aus den Gesprächen mit den Dachdeckern und Zimmerern, das geht schon beim Bestellvorgang los. Ja. Wenn der kompliziert ist und alles selbst berechnet oder zusammengestellt werden muss, egal ob es jetzt Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder wie auch immer sind, dann ist es kompliziert und dann ist es eher frustrierend als motivierend. Deswegen war für uns relativ schnell klar, dass wir da sowohl bei der Bestellung als auch bei der Auslieferung schon in vorkonfektionierten Kits denken und handeln wollen, die eben fertig zum Einbau direkt auf die Baustelle geliefert werden. Was da der Bedarf ist des privaten Bauherren und des Handwerkers in dem Fall, erfragen wir durch einen kleinen Erhebungsbogen, der ganz easy ausgefüllt werden kann, auch online. Und den Rest machen eben wir und stellen dann alles zur Verfügung. Und wo man natürlich auch bereit sein muss als Handwerker ist, dass natürlich ein neuer Geschäftszweig auch nicht immer nur gleich Einnahmen mit sich bringt, sondern auch ein bisschen Investition erfordert. Da spreche ich jetzt nicht Investitionen in Form von Geld, aber man muss sich natürlich auch die Zeit nehmen, sich auf das Produkt einzulassen, an entsprechenden Schulungen teilzunehmen, um dann eben auch eine qualifizierte Beratung und eine Angebotserstellung an den Bauherren eben dann auch leisten zu können. Ja, da möchten wir die Betriebe aber nicht ganz alleine lassen und sehen es deswegen als wirklich relevanten Service, auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die sich tatsächlich sehr, sehr viele neue Anlagenbesitzer oder Anlageninteressenten auch heute noch wünschen. Solche Dinge übernehmen wir und stellen die eben dem Dachdecker und Zimmerer als Entscheidungshilfe und zur Weitergabe an den Bauherren zur Verfügung. Aber natürlich auch, ja, muss der Hersteller oder der Industriepartner natürlich spezielle Möglichkeiten für Schulungen bieten. Und da sehen wir uns nicht nur in der Pflicht, das für unsere direkte Zielgruppe, den Dachdecker und den Zimmerer zu tun, sondern auch für private Bauherren, für die wir eben ein spezielles Seminar, das jetzt weniger auf unsere Anlage geht, sondern allgemein das Thema Photovoltaikanlagen behandelt, anbieten. Ganz klar ergänzend natürlich auch Broschüren oder Beratungsmaterialien, die dem Handwerker zur Verfügung gestellt werden müssen, um eben die bestmögliche Beratung draußen bieten zu können.
Ich denke, wenn es dann aber ernst wird, dann ist es ja auch doch oftmals noch mal ein bisschen anders, wie wenn man das nur in einem Webinar oder in der Broschüre sieht. Also wenn es an die Montage der Anlage geht und auch an die Tipps, die man dafür vielleicht braucht, damit man schneller wird, damit man besser arbeiten kann, auch da sind wir natürlich dabei. Also wir begleiten für Erstmontagen grundsätzlich vor Ort. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor, den die Industrie auch bieten muss, wenn wir diesen Zugang niederschwellig halten wollen, wie es Ann-Kathrin vorher nochmal gesagt hat, dann müssen wir das auch tun. Also wir möchten dann niemanden irgendwie alleine stehen lassen an der Baustelle und verzweifeln an irgendwelchen Komponenten, sondern wir wollen dabei unterstützen. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Service, den wir da bieten und zu dem wir total stehen. Und zwar nicht nur für die Dachseite, sondern auch für die Elektroseite, denn das wird oftmals ein bisschen vergessen. Der Elektriker kommt in der Realität sehr oft erst irgendwann hinterher an das Bauvorhaben und findet dann das passende, notwendige Material und die Schaltpläne und die Informationen entweder vor oder er findet sie nicht vor. Also auch dafür bieten wir eben eine Beratung. Wir haben auch dafür Personal eingestellt in unserer Business Unit, um auch da wirklich umfassend helfen zu können und uns nicht nur auf die eine Seite, das Dach, zu beschränken, sondern wirklich den Service auch rundum zu bieten. Aber ich glaube, der zentralste Punkt, und der wird es auch bleiben, ist weiterhin die Begeisterung und die Offenheit des Handwerkes. Und das ist bis dato, glaube ich, auch das Hemmnis. Also wir brauchen Dachdecker, Zimmerer, die auch Lust haben, in dieses Geschäftsfeld einzusteigen und sich dazu orientieren und da auch ihre Erfahrungen zu machen. Und dafür ist es, und das seid ihr ja ganz gut unterwegs, ist es auch extrem wichtig, den Nachwuchs abzuholen, frühzeitig. Also tendenziell würde ich behaupten, der Nachwuchs tut sich mit vielen Dingen dann auch leichter in der Umsetzung als die Altgedienten. Und die mit abzuholen und eben auch in speziellen Webinaren zum Beispiel, in speziellen Schulungen, die Nachwuchshandwerker entsprechend zu schulen, ist etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und wo wir auch wirklich gerne bereit sind, weiterhin Dinge zu tun und da eben unterschiedliche Werkzeuge anzuwenden und Services zu bieten. Aber grundsätzlich sind wir am fachlichen Austausch mit den Handwerkern einfach sehr interessiert. Dafür gibt es dieses Expertennetzwerk. Wir hoffen uns da wirklich auch viel Input zu kriegen, denn für die Industrie und in der Rolle, in der wir sind, werden oft so als der große Konzern irgendwie gesehen. Aber ohne den Input von außen wird es für uns ganz schwierig, denn die Erfahrungen draußen auf der Baustelle sind eben doch oftmals noch ein bisschen anders, als was wir uns in den Büros und in den Anwendungstechnikhallen und so weiter eben ausdenken. Das ist ein wichtiger Appell an der Stelle.
Man merkt ja schon, dass ihr Hersteller aus dem Dachbereich seid. Euch ist wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Verarbeiter und Industrie. Das zeichnet euch auch aus. Da sind ja auch gewachsene Strukturen entstanden über Jahrzehnte. Da geht ja so eine Firma wie Tesla, geht ja komplett drüber weg. Also Tesla ist ja disruptiv unterwegs. Denen geht es ja nur darum, wie sehen das deren Endkunden? Deren Nutzen steht an erster Stelle, weniger die Verarbeitung, ja, auch nicht, wie es der Mitarbeiter geht von Tesla, sondern wie sieht der Endkunde das? Und darauf ist ja deren Geschäftsmodell abgestimmt. Und da gehört mit Sicherheit auch das Thema Digitalisierung mit dazu. Und das ist ja auch so ein Thema von Karl-Heinz und mir. Was kann dann so eine PV-Anlage zur Digitalisierung beitragen, ja? Fehlersuche beispielsweise, wie kann man sowas in die Haustechnik integrieren? Gibt es da Schnittstellen? Ja, wo ist da der Mehrwert für den Endkunde?
Ich glaube, es beginnt schon damit, dass Digitalisierung ohne Strom relativ schlecht funktioniert. Also eine Speicherlösung mit einer Backup-Funktion und auch mit der Möglichkeit, eben über Inselbetrieb bei Netzausfall, bei Stromausfall nachzuladen, ist, glaube ich, schon mal eine gute Basis, um überhaupt so ein Haus am Laufen zu halten. Das wissen ganz viele nicht. Die allermeisten Speicher da draußen funktionieren eben nicht, wenn Stromausfall herrscht und das Netz nicht da ist. Aber da kommen noch ganz viele Produkte und die sind auch schon unterwegs stellenweise. Also wir sprechen ganz gezielt von smarten Wallboxen oder von Heizschwerten, die Wallboxen, die dieses Überschussladen, wie das im Fachjargon heißt, eben ermöglichen. Also ich kann deswegen immer noch nicht schnell meinen Tesla laden, aber ich kann zumindest den Strom, den ich sonst ins Netz geben würde, den kann ich da eben reinpacken, auch wenn es nicht die große Masse ist. Trotzdem verfolgt es eben das Motto nach maximalem Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Und da gibt's wirklich viel Potenzial, glaube ich, und da wird auch noch so einiges kommen. Hinsichtlich der Fehlersuche und auch des Anlagenreportings ist es schon so, dass die neuen Konzepte, und da rede ich jetzt auch nochmal ganz gezielt, weil da kann ich am besten drüber sprechen, über das Enphase-System, das wir auch mit vertreiben, sind schon gute Fortschritte da. Also dieses Modulwechselrichtersystem sorgt halt dafür, dass ich schon aus der Ferne sehen kann, welches Modul unter Umständen ein Problem hat. Ich kann aber auch schon sehen, ob das Modul oder der Wechselrichter ein Problem hat. Ich muss nicht suchen, ich brauche keine Wärmebildkamera, wie das ja auch aktuell noch ab und zu mal der Fall ist. Da haben wir also schon einen guten Schritt gemacht. Reporting ist jederzeit möglich. Und damit spart man sich eben auch unnötige Anfahrten. Also ich kann aus dem Büro schon sehen, auch vielleicht schon sehen, bevor es der Kunde überhaupt sieht, ob es ein Problem gibt. Da hängt dann auch KI dahinter und so. Also die auch Tools, die dabei helfen, solche Probleme, solche nicht normalen Entwicklungen an einzelnen Modulen festzustellen. Und ich habe das passende Ersatzteil dabei, ich weiß, an welches Modul ich hinfassen muss und spare mir dann eben auch gewisse Arbeit, und das spart dann in echt auch bares Geld, würde ich behaupten.
Ja, und auch aus der Sicht eines privaten Bauherren, also ich selbst habe so eine Anlage auf meinem Dach, und ich kann euch sagen, es ist echt immer also ein gutes Gefühl, wenn ich an meiner App auf meinem Smartphone, ich habe jetzt ein iOS-Smartphone, aber es geht natürlich auch für Android-Geräte, wenn ich einfach nachschauen kann, Mensch, was produziert denn meine Anlage gerade und wie viel davon wird eigenverbraucht oder wie viel davon gebe ich ins Netz ab. Also das ist total spannend und war auch eine ganz neue Erfahrung für mich, als die Anlage installiert war, weil auch wenn man im Prinzip weiß, dass sie störungsfrei läuft, ist es trotzdem auch schön, wenn du in so einer App verfolgen kannst, wie der Zähler quasi vollgepumpt wird und du nicht den Strom aus dem Netz zukaufst, sondern deinen eigenen Strom einfach verbrauchst, ne? Und das ist heutzutage wirklich viel wert. Und wenn ich dann noch meinem Dachhandwerker oder meinem Zimmerer, meinem Dachdecker eben Systemzugriff auf meine Anlage erlaube, das kann ich tun, dann kann auch der installierende Betrieb, hat eben einen sehr guten Überblick über die Funktion der Anlage und weiß genau, funktioniert alles und wenn nicht, wo klemmt's. Also das, finde ich, hat sich im Vergleich zu den Anlagen früher sehr, sehr stark verbessert, sowohl für die privaten Bauherren als auch für die installierenden Betriebe.
Ja, also diese Mikrowechselrichter, das muss ich gestehen, das hat mich beeindruckt. Ja. Wenn man in der Lage ist, wirklich jedes einzelne Modul anzusprechen und abzufragen, ob es noch in Ordnung ist, das ist schon beeindruckend. Das muss ich mir mal tatsächlich im Detail genauer anschauen. So langsam kommen wir zum Ende des Podcasts. Michael hat schon ganz ungeduldig auf die Uhr geguckt. Wir nehmen uns immer vor, kürzere Podcasts zu machen und schaffen es eigentlich nicht. Aber man muss ganz ehrlich auch sagen, bei dem Thema mit Solaranlagen kann man auch keinen 30-Minuten-Podcast machen. Da müssen wir einfach länger drüber sprechen und wir könnten das Thema wahrscheinlich noch stundenlang heute weiter besprechen und wären immer noch nicht am Ende. Vielleicht kommen wir da auch mal wieder auf euch zu, wenn wir doch noch mal Details wissen wollen oder dass es nochmal Sachen zu fragen gibt. Wir möchten euch aber auch gern noch die Gelegenheit zum Schluss, der Michael sagt immer, stellt euch vor, wir wären so eine kleine Podcast-Fee und ihr hättet ein paar Wünsche frei. Was liegt euch denn noch so am Herzen? Wo seht ihr noch Verbesserungsbedarf?
Ja, also liebe Podcast-Fee, wir können uns natürlich nur wünschen oder rufen alle draußen, die den Podcast hören, jetzt auch nochmal dazu auf. Lasst euch nicht abschrecken, seid offen und bereit, lasst euch ein auf den neuen Geschäftszweig Photovoltaik und lasst euch da das Zusatzgeschäft auch nicht entgehen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da in den nächsten Jahren im Bereich PV, aus unserer Sicht ein unbegrenztes Potenzial und wartet da nicht, bis der Zug abgefahren ist. Und das wäre schön, wenn ihr beide da eben auch, Michael und Karl-Heinz, da weiterhin als so tolle Botschafter draußen unterwegs seid. Ja? Und die letzte Frage oder die letzten beiden Fragen, die uns jetzt noch so beschäftigen, ist, wir haben ganz viel gesprochen, wie wir aus unserer Sicht unterstützen können, ja, und welche Hemmschwellen aus unserer Sicht noch ausgeräumt werden müssen. Wie sieht's da denn von eurer Seite aus? Ja? Was wünscht ihr euch von uns als Industriepartner oder welche Hemmschwellen gibt's aus eurer Sicht?
Ja, da ist ja eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen, bis auf die Tatsache, dass euer Rat, dein Rat, der ja vollkommen richtig ist und da stehe ich voll dran, jetzt sehr herstellergesteuert ist. Und deshalb sage ich es jetzt noch mal ein bisschen direkter. Und ich habe, könnt ihr mir glauben, ich habe kein Interesse, irgendeinem meiner Zuhörer irgendwas zu verkaufen. Deshalb sage ich es auch noch mal, beschäftigt euch mit dem Thema. Die erste Novelle Photovoltaik ist an uns vorbeigegangen, an unserer Branche. Das wird dieses Mal nicht passieren. Da bin ich absolut von überzeugt. Ja, das Thema erneuerbare Energien, Energiezugewinndächer, das ist im Neubau schon verankert. Das ist schon Pflicht. In der Sanierung bin ich mir ziemlich sicher, wird das auch früher oder später kommen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Das heißt also, die Dächer werden, ich sag's jetzt mal salopp, missbraucht für Sonnenkraftwerke. Das wird kommen, ob wir das wollen oder nicht. Ja, entweder wir tragen die Fackel voran oder die Schleppe hinterher. Wir kennen das ja aus der Erfahrung. Dann würde ich eher die Fackel vorantragen und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema und beschäftigt euch auch ja intensiv damit. Also kein Kunde, wenn es um Beratung geht, will von euch im Detail wissen, wie ihr die Anlage montiert. Ja, das ist Quatsch, er geht davon aus, dass er die ordnungsgemäß montiert. Er will wissen, wie so eine Photovoltaikanlage funktioniert. Das heißt also einfach nur montieren, das ist zu wenig. Man muss sich mit dem Thema intensivst beschäftigen, sonst machen es andere für uns. Das heißt also, für uns ist das mit Sicherheit kein kleines Stiefkind, das da so mit hinten nebenher läuft, sondern das wird ein ausgewachsener Zweig unserer Branche werden. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Das heißt also, wir müssen uns mit dem Thema intensiv beschäftigen. Sollte hier kein Werbepodcast sein, aber wir waren trotzdem froh, dass wir hier so zwei kompetente Gesprächspartner gewinnen konnten. Das war uns auch wichtig. Ja. Also das ist jetzt auch egal, mit welchem System man sich beschäftigt. Die Hauptsache, es ist irgendwas, was Strom erzeugt. Und dann ist es mir lieber, dass wir das mit bekannten Protagonisten, die wir auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel Ziegel, Dachsteine und so weiter, kennen, als irgendjemand Fremdes, weil denen ist es egal, wie es uns dabei geht. Denen ist es nur wichtig, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt. Und deshalb, jetzt haben wir es noch so ein Stück weit in der Hand. Und was euch, was die Industrie betrifft, an dieser Stelle nochmal ganz klar auch die Botschaft. Wir sind die Experten, was die Praxis, was die Eindeckung betrifft. Wenn ihr Neuigkeiten entwickelt, was ihr auch machen sollt, unbedingt, ja, dann haltet aber immer Rücksprache mit uns. Ja, vergesst nie das Regelwerk. Das ist unser Flaggschiff und da sind wir stolz drauf und das auch zu Recht. Also das war so nochmal an meiner Stelle, so von meiner Stelle so der Schlussappell. Ja, Karl-Heinz, weiß nicht, willst du noch irgendwas dazufügen?
Also das Einzige, was mir spontan einfällt, hier zählt, was Solaranlagen betrifft, zählt mein Lieblingsspruch, der heißt, don't say maybe, do it baby. Also drauf, ja, alles andere geht nicht. Ja, also viel mehr fällt mir auch nicht mehr ein, das heißt, es wird mir noch mehr einfallen, aber wir sollten jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich sage recht herzlichen Dank an Katrin und Matthias, dass ihr dabei wart. Michael hat es schon gesagt, es hat uns riesen Spaß gemacht mit euch beiden und wir bleiben in Kontakt, ganz sicher, und gucken, dass wir gemeinsam die Sache weiterbringen können. Herzlichen Dank an euch. Herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank an alle. Ciao, ciao und bis bald.
Auch von mir. Vielen Dank fürs Interesse. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.